KI, man hat seine Fehlerquote und die muss man in Kauf nehmen. Wenn man es schafft, halt neue Geschäftsfelder zu eröffnen, zu entdecken, da gewinnt man definitiv.
Menschen, Marken, Möglichkeiten. Berger, der Podcast für Business im Aufbruch.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Heute ist Oliver Ilnitzki bei uns. Er ist KI-Experte, Mathematiker, er ist Filmemacher und Filmtechniker. Er hat eine ganze Menge zu erzählen zu dem Thema. Ich freue mich auf das Gespräch. Also hören Sie mal rein und erfahren Sie vieles, was unter der Haube bei KI-Systemen so läuft.
Berger, der Podcast.
Ja, hallo Oliver, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist KI-Expert, bist Filmfan, du kannst das über Marketing übersetzen. Was glaubst du, was passiert gerade? Revolution, Evolution? Sind wir tatsächlich an einer Zeitenwende für das Marketing angekommen? Was macht KI gerade mit uns?
Ja, hallo Uwe. In der KI und im Marketing befinden wir uns in einem revolutionären Zustand. Und gleichzeitig haben wir noch nicht die Sicherheit, dass die Revolution sich dauerhaft festsetzen kann. Und wir jetzt wirklich Pionierarbeit leisten dürfen.
Warum zweifelst du? Also du hast gerade so ein bisschen angedeutet, vielleicht ist es doch nur ein Hype und das geht wieder weg. Nein, oder?
Na, ich glaube, viele Aspekte der Arbeit werden sich dramatisch verändern. Wir werden da ganz anders arbeiten. Ich glaube aber zum anderen auch, dass viele Fähigkeiten, die wir früher gebraucht haben, immer noch brauchen werden, aber auf einer anderen Ebene. Zum Beispiel, wie wir die Bilder aufbauen, den persönlichen Geschmack von den Bildern zu komposizieren, das werden wir nach wie vor brauchen, aber das müssen wir jetzt mit anderen Werkzeugen beschreiben. Es ist ein bisschen wie ein Wechsel vom Papier auf ein Tablet, das man dann auf einem digitalen Board malt. Das ist auch eine Revolution und trotzdem auch gleichzeitig brauchen wir ähnliche Skills mit anderen Werkzeugen.
Vielleicht kann man da so ein bisschen ein Bild suchen. Der Architekt, der braucht die Vision, die Idee, der spielt, der beherrscht die Form und kann auch mit ihr spielen. Und dann gibt es ganz viele Gewerke, die machen immer das Gleiche. Die müssen Mauern oder Dachziegel setzen oder so. Also ich will nur sagen, die KI übernimmt vielleicht viele Tätigkeiten, aber es braucht noch kreative Architekten. Der wird immer wichtiger, weil wir automatisieren eigentlich mehr die Umsetzung.
Ja, definitiv. Und ich glaube, die neue Aufgabe der Architekten wird auch sein, den automatischen Arbeitern auch anzusagen, in welcher Kombination sie zum Beispiel arbeiten. Dass, wenn wir die Wände bauen, dass sie nicht nur geziegelt werden, sondern dass vielleicht auch noch von außen Putz kommt und der Putz noch schön angemalt wird. Und in welche Reihenfolge diese schönen Effekte kommen, dass das jetzt ein wesentlicher Bestandteil der kreativen Arbeit sein wird.
Und du sprichst jetzt vom Haus, also die Hausmetapher funktioniert, glaube ich, auch immer gut, kann man sich auch gut reindenken. Sind das jetzt ganz viele große Häuser oder sind das nicht sogar ganz, ganz, ganz viele kleine Häuser? Ich will so ein bisschen hin zum Thema Agentic AI, also ich brauche einen Agent für eine bestimmte Tätigkeit, in diesem Fall ein besonderes kleines Haus. Es kann nicht viel, aber das kann es dann richtig gut. Was glaubst du, wo ist jetzt so der Weg? Bauen wir ein riesengroßes Haus, in dem dann die Zimmer Agenten sind, oder werden wir ganz viele kleine Häuser haben? Ist wie so ein kleines Dorf oder so eine Stadt in dem Bild gesprochen, die uns dann die Arbeit abnehmen, beziehungsweise wo wir das hinverlagern mit unseren Daten?
Ich denke, Stand heute, dass der Trend eher zu kleineren Häusern geht, die dann wirklich auf einen bestimmten Sonderfall zugeschnittene Modelle haben. Aus dem simplen Grund, dass auch die Abfragegeschwindigkeit, aber auch die Modellgröße, dass man das auf kleineren Maschinen laufen lassen kann, während die ganz großen Modelle auch von den großen Playern viel mehr Entwicklungsaufwand bedeuten, dass man dann auch unter Umständen ohne komplette Rechenzentren auch gar nicht erst trainieren und generieren kann. Insofern gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass es in die Spezialisierung kommt und es in bestimmten Fällen es dann Möglichkeiten gibt, dass man dann vielleicht einzelne Häuser miteinander verknüpft. Und das ist jetzt auch mehr und mehr zu kommen, dass wir jetzt erste Schnittstellen, bestimmte Protokolle haben, mit denen wir Agenten untereinander sprechen lassen. Also wir haben schon seit etwa einem Dreivierteljahr jetzt eine Sprache, eine Art USB-Schnittstelle für einzelne Modelle. Das nennt sie MCP, wo man die verschiedensten Programme und Funktionen an ein Sprachmodell anstöpseln kann. Und wir haben jetzt auch inzwischen die ersten Modelle und Sprachen, wie wir die einzelnen Häuser, also die verschiedenen Agenten miteinander verbinden können. Und es geht dahin auch ein Trend, dass man viele kleine spezialisierte Häuser für die unterschiedlichen Aufgaben einsetzt. Und dann entsprechend ein Lighthouse hat, beziehungsweise einen Hausmeister hat, der dann entsprechend dann entscheidet, wohin dann welche Aufgabe hingeht.
Und viele sind, glaube ich, sicher davon überzeugt, dass es nicht die Frage ist, ob man KI nutzt, sondern ich glaube, alle wissen, KI ist gekommen, um zu bleiben. Aber was würdest du eigentlich so einem Entscheider in einem Unternehmen so raten? Oder wie muss man KI verstehen, wenn man sich das ins Unternehmen holen will? Der Wunsch ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, aber was braucht man eigentlich? Nur KI hilft ja auch nichts. Du brauchst ja eigentlich erstmal Daten, die du überhaupt verarbeiten willst. Oder was empfiehlst du?
Zuerst mal das Problem verstehen, was man lösen will. Und zwar nicht nur im ausgesprochenen Wort, sondern auch, was die tieferen Implikationen des Problems sind, woher die Ursachen stammen, aus welchen strukturellen Problemen vielleicht das Problem herstammt. Denn unter Umständen kann es sein, dass, weil bestimmte Bereiche nicht miteinander kommunizieren, dieses Problem erst entsteht. Und wenn dann noch eine KI dazukommt, mit der erst recht die Abteilungen nicht kommunizieren, dann wird sie mangels Informationen auch schlechte Antworten liefern.
Hast du ein Beispiel, dass wir so versuchen, mal ähnlich wie wir die Häuser gerade gebaut haben, vielleicht mal bei einem ganz normalen Produktionsunternehmen vielleicht überlegen, was ist so der typische Agentenfall, wo man sagt, Mensch, das hätten wir jetzt aber auch mit KI so ein bisschen besser machen können. Gibt es da irgendetwas, was so ein bisschen der Normalfall ist, wo fast alle Unternehmen so ein bisschen dran leiden, also Stichwort Diagnostik?
So ein typischer Fall, gerade so ein Agentenproblem, wo Kommunikation fehlt, ist, wenn ein Chatbot unternehmenseigene Informationen auch vermitteln soll. Zum Beispiel im Fall, dass ein Chatbot jetzt eine Telefonhotline supporten soll auf technischem Wege. Und der Chatbot, der hat einige Dokumente von Geräten und Maschinen, die diese Firma vertreibt und soll da entsprechend Hinweise liefern. Und wenn aber die Datenbank mit den Maschinen und Geräten nicht aktualisiert wird oder es zwischendurch neue Maschinen gibt oder es noch ganz, ganz alte Maschinen gibt, deren Pläne vielleicht noch auf Papier liegen, wenn die KI über die nicht Bescheid weiß, dann wird sie auch entsprechend keine gute Antworten liefern können. Oder was noch viel, viel schlimmer ist, sie wird Antworten liefern, die aus der Luft gesaugt sind.
Das könnte in die Hose gehen, bei Bedienung einer Maschine zum Beispiel.
Das kann mitunter sogar dramatisch in die Hose gehen, wenn sie dann halt sagt, gerade mit Maschinen, die vielleicht mit hohen Stromstärken unterwegs sind, und dann sagt hier, drück einfach die drei Tasten, auf einmal wird eine Sicherungsschaltung überbrückt.
Also du sagst ja mit anderen Worten, oder ich fasse es mal so zusammen, ich habe mir diesen Satz so ein bisschen zu eigen gemacht, frag dich nicht, was aus der KI rauskommt, sondern frag dich erstmal, was du in sie reintun könntest. Das heißt also, welche Trainingsdaten liegen dir vor? Das wird ja gerade gesellschaftlich auch groß diskutiert, weil man theoretisch Urheberrechte dabei verletzen könnte, wenn man Trainingsdaten hat. Nun gibt es ja in Unternehmen oftmals eher so, ich sag mal, sehr interne Papiere, also Produktionsabläufe, Rezepturen etc. Da ist das ja eigentlich genau das Richtige. Also wenn mir die Daten gehören, ist es ja fast schon eine Pflichtübung zu sagen, lass doch mal versuchen, so eine allwissende KI daraus zu bauen, so ein Datenpool zu bauen. Und dann können wir uns ja immer noch mal überlegen, mit was wir anfangen mit diesem Datenpool. Ist das so eine richtige Denke?
Ich glaube, davor sollte es noch einen weiteren Schritt geben. Und zwar, dass man sich auch überlegt, kann ich mit einem Algorithmus das Problem vielleicht entscheiden und lösen? Denn eine Herausforderung, die wir bei allen KI-Anwendungen haben, ist, dass der Hardware- und der Energieverbrauch enorm ist und auch der Zeitverbrauch. Und wenn man da eine algorithmische Lösung hat, also wenn man eine Lösung mit konventionellen Methoden programmieren kann, kann man einen Bruchteil der Zeit und Energie, sag ich mal, eine 80-20-Lösung schaffen, wenn man das Problem beschreiben kann. Und wenn man das Problem beschreiben kann, dann ist das Problem bereits halb gelöst. Und die Versuchung ist groß, dass man gleich versucht, auf alles eine KI platt zu bügeln, anstatt sich einmal die Gedanken zu machen, wie man das Problem lösen könnte. Und klar, wenn man jetzt in einer Phase ist, wo man sehr, sehr viele Dokumente hat und nicht weiß, wo man anfangen soll oder es derart unübersichtlich ist, da ist dann wiederum KI als Entdeckertool unglaublich hilfreich, wenn man in einer Wust von Mengen etwas finden möchte oder eine Struktur noch nicht hat und nicht finden kann, weil es zu aufwendig ist. Das wäre zum Beispiel ein hervorragendes Anwendungsgebiet.
Wie würdest du so als Entwickler, ich sag mal, ein KI-Projekt einordnen oder vielleicht auch bewerten, dass es nicht nur technisch cool ist, sondern dass es auch wirklich nützlich ist? Gibt es da irgendwie Kriterien, an denen man das festmachen kann? Input gleich Output? Oder, weil du sprichst ja davon, es kostet Energie, es kostet Zeit, aber vielleicht ist der Output dann relativ schwach und dann sagt man sich, das hätten wir vielleicht zu Fuß noch besser hingekriegt. Woran macht man das fest?
Man kann das im einfachsten Fall auf finanzieller Ebene festmachen. Dass man wirklich sagt, Pi mal Daumen, wie lange dauert es, dass ich dank meines KI-Modells 10.000 Euro gewonnen oder eingespart habe. Dauert das ein Jahr? Naja, dann ist das vielleicht eher so eine nette Sache, die man vielleicht mal am Wochenende machen kann. Im Monat? Ja, dann wird das schon wirklich interessant. Wöchentlich oder sogar täglich? Ja, dann geht man da sofort ran und legt sofort los. Und bei KI-Projekten darf man bei den Kosten natürlich, gibt es auch viele Stolpersteine. Da sind natürlich die Betriebskosten, die beim Skalieren auch nicht konstant bleiben, sondern auch mitwachsen, weil man zahlt ja pro Token und wenn viel hin und her gesprochen wird, da steigen auch mal schnell die Kosten und das unterschätzt man auch mal schnell.
Da hast du recht, aber nochmal den Satz davor. Theoretisch ist der Einsatz von KI auch ein Wettbewerbsbeschleuniger. Also derjenige, der sich dem Thema verweigert, wird zwangsläufigerweise im Wettbewerb Schwierigkeiten bekommen, weil jeder wird jede Chance nutzen. Und ich weiß jetzt nicht, ob deutsche Unternehmen bei diesem Thema vorbildlich sind oder ob skandinavische Unternehmen da weiter sind. Also nochmal die harte Frage, ist KI, wenn du sie nicht nutzt, ein Wettbewerbsnachteil?
Nein, wenn es vom Anwendungsfall abhängt. Also konkret, wenn ich das Problem algorithmisch beschreiben kann, dann ist die Verweigerung, KI zu nutzen, überhaupt kein Wettbewerbsnachteil.
Mhm. Gibt es solche Branchen noch? Also so ein bisschen krass gefragt. Oder meinst du selbst, also ich weiß ja nicht, das Handwerk wird mit KI eine ganze Menge machen können?
Durchaus.
Industrielle Fertigung?
Ich kann auch zum Beispiel bei einer industriellen Fertigung geht es sehr viel zum Thema Optimierungsberechnungen. Beim Energiesektor ist das auch ein riesengroßes Thema. Und Energieberechnungen und Optimierungsberechnungen, das ist ein Aspekt, den ich mit Mathematik und entsprechend Informatik viel effizienter lösen kann, als wenn ich jetzt irgendeinem Chatbot fragen würde, gib mir eine Lösung
dafür. Ah, okay. Da kommt der Mathematiker sozusagen auch durch. Da hast du natürlich einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen anderen Menschen, glaube ich.
Ja, insofern, wenn es wirklich um die konkrete Rechnerei kommt oder auch als IT-Softwareunternehmen, wenn ich da planen muss, Infrastruktur zu bauen, da sind selbst auf Coding spezialisierte Chatbots durchaus mangelhaft. Also mein Lacher der vorletzten Woche war, dass mir, nachdem ich erfolgreich einen Test gelaufen habe, mir die KI geantwortet hat, dieser Code ist unmöglich auszuführen, nachdem ich gerade die Test erfolgreich abgeschlossen Nachricht hatte. Und das ist kein Einzelfall, denn beim KI, man hat seine Fehlerquote und die muss man in Kauf nehmen. Wenn man es schafft, halt neue Geschäftsfelder zu eröffnen, zu entdecken, zum Beispiel in großen Textdaten, da gewinnt man definitiv. Und das ist dann auch die große Chance, wo man dann als auch KI einen fast unfairen Vorteil hat. Wenn man explorativ arbeitet, um sich in neuen Bereichen zu entdecken oder neue Nischen entdeckt, wo man sich stark positionieren kann. Wenn die Aufgabenstellungen allerdings klar sind und man weiß, hey, wir machen das und immer gut, dann läuft das auch weiter. Und es gibt ja nicht umsonst auch jetzt habe ich die Stiftmarke vergessen. Ich weiß nicht, ob es Stabilo war, die dann schon seit Jahrzehnten immer die gleiche Form haben, wo nichts geändert wird. Und das bleibt trotzdem ein Schlager, weil die Leute wollen einfach nur diesen einen guten Stift haben, der gut funktioniert. dann fasst man es nicht an, da braucht man
auch keinen. Nee, das stimmt. Da kommst du ja zu einem schönen Stichwort, nämlich Marketing. Du sprichst ja gerade so ein bisschen haptische Identitätsmerkmale an, ne? Also eine bestimmte Form kann uns an eine Marke erinnern und du hast tatsächlich, glaube ich, den Stabilo-Stift so ein bisschen, wir alle spüren ihn gerade so, der ist so ein bisschen eckig, so Octanorm ist ja, glaube ich, wie so ein Stoppschild gemacht. Frage, wie verändert KI eigentlich das Marketing? Also jetzt sind wir mal nicht im Produktionsprozess, nicht in dieser harten Währung zwischen Daten von Maschinen, sondern es geht ja viel um Emotionen. Marketing lebt natürlich auch von Daten, keine Frage. Aber was glaubst du, was ist der Impact von KI in den nächsten 1 bis 2 Jahren im Marketing?
Enorm. Um es ganz kurz zu fassen, wir haben hier gerade den großen Durchbruch. Wir hatten ihn schon vor 1-2 Jahren, die Startschüsse von generativer KI. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo die generative KI gerade im Bildbereich langsam überzeugende Bildqualität liefert, wo es dann auch immer schwerer wird für Leute, die Ergebnisse von der generativen KI von realen Bildern zu unterscheiden. Ich habe da mal vor, ich glaube, Ende Oktober 23 war das, meinen Vortrag gemacht, wie man halt generierte Bilder unterscheiden kann und viele Aspekte davon funktionieren nicht mehr, wie zum Beispiel
6 Finger an der Hand oder so. Das war früher einfach.
Mein Liebling ist die Uhrzeiger. Wenn die Uhrzeiger 10 vor 10 stehen.
Okay. Das macht die KI immer automatisch.
Genau, die haben eine Tendenz, 10 vor 10 stehen, weil diese Uhrzeigerkonstellation ästhetisch besonders schön sieht und dann sehr oft in den Trainingsdaten vorhanden ist.
Mhm. Okay.
Und transparente Flächen zum Beispiel, wenn man ja Brillengläser oder so ein Visier oder eine Fensterscheibe, das war vor 1,5 Jahren noch eine Riesenherausforderung. Jetzt kann man das schon gut lösen. Aber generierte Bilder, jetzt ist ja gerade generierte Videos das große Hype-Thema mit VO3. Was ich auch persönlich interessant finde, ist, dass wir jetzt auch langsam Sound designed haben und auch die menschliche Sprache immer überzeugender wird. Allein schon, dass wir einige Aspekte automatisieren können, wie zum Beispiel neutrale Sprecherstimmen, dass die teilweise reale Sprecher überflüssig werden und sich auch viele Schauspieler zu Recht da Sorgen machen, wie es dann weiter mit denen geht. Da gibt es auch eine Geschwindigkeit, wie man aus einer Idee dann schon erstes Proof of Concept erstellen kann und vollautomatisiert eine ganze Kampagne durchstarten kann, dass man dann sein Automat hat. Vorne kommt die als Prompt die Idee, wird mit einigen Chat-Generatoren entsprechend neue Prompts für die Bild, für die Video und für die Sprach-KI erzeugt.
Jetzt sind wir wieder bei den Häusern, die nebeneinander stehen und mit Schnittstellen kommunizieren. Ne? Also das ist das KI-Dorf, wo jeder seine Funktionen übernimmt.
Genau, und inzwischen ist es ja auch gut möglich geworden, dass man auch als, sag ich mal, mit wenig Vorbildung, sag ich mal, einigen YouTube-Tutorials sich dieses KI-Dorf selber machen kann und man sich einfach nur die Frage stellen muss, bezahle ich einige Dutzend pro Tool oder einige 100 € pro Tool, um dann das ganze Dorf aufzubauen? Oder setze ich das dann bei mir vor Ort, um das dann noch ein bisschen sicher zu machen?
Ich hatte neulich auf einem LinkedIn-Post geschrieben, dass die Kreativbranche gerade in einer multiplen Metamorphose ist. Damit wollte ich andeuten, die Bewertungsmodelle, welche Honorare bekomme ich eigentlich noch, das Personal, was man für solche Produktionen braucht, die Nutzungsrechte, die Urheberrechte, die Trainingsdaten und am Ende des Tages natürlich eigentlich auch so die Wertschätzung. Ist jetzt ein Film noch was Besonderes oder ist ein Film jetzt so etwas Belangloses, Inflationäres? Also da kommt vieles durcheinander. Ich glaube, es ist auch sehr emotional. Jetzt muss man wissen, du bist selber sehr tief in der Filmszene verwurzelt und kennst auch ganz viele Raffinessen durch Filmproduktion und Sounddesign. Was macht das mit dir persönlich? Ist Film jetzt auf dem inflationären Absteigeast, weil man so denkt, das kann jetzt jeder und alles ist jetzt möglich? Und es ist gar nichts mehr Besonderes, wenn jetzt ein fliegender Elefant auf einem Jumbojet reitet oder so. Keine Ahnung, die Bilder überschlagen sich. Mhm. Was macht das mit dir als Filmfan?
Also es macht mich zum einerseits glücklich und traurig. Ich habe wirklich ein lachendes und ein weinendes Auge, denn es macht es schwerer, als freier Filmemacher über die Runden zu kommen, weil die Wertschätzung wirklich stark abgenommen hat und auch die Bereitschaft, etwas dafür zu bezahlen. Okay, wir haben jetzt auch derzeit... Wir haben jetzt August 25, das ist natürlich auch nicht die optimalste Wirtschaftslage.
Nee, klar, das kommt erschwerend hinzu.
Genau, aber um es zusammenzufassen, einerseits finde ich schade, dass man jetzt schwerer über die Runden kommt und der Wunsch auch handgemachtes zu bekommen, das abnimmt. Andererseits sind dadurch Projekte möglich, die vorher so nicht möglich waren. Und dadurch, finde ich, verschiebt sich die kreative Arbeit auf eine andere Ebene. Wir bewegen uns jetzt vom Bereich, wo wir wirklich bei der Kreativität, bei der Umsetzung, verschieben wir uns langsam in eine Richtung bei der Kreativität, bei der Planung und bei der Struktur und beim Storytelling intensiver reingehen müssen. Also um es vereinfacht zu sagen, früher habe ich mir als Filmemacher viel, viel mehr Ideen machen müssen. Wo platziere ich die Kamera? Wie kann ich überhaupt die Kamera da physikalisch reinstecken, wenn man da so ein koffergroßes Kamera hatte? Und wo kann man dann die Mikrofone und die Leute hinstecken? Und wie setze ich die Lampen? Das ist nicht mehr notwendig, weil man jetzt vieles per Prompteingabe teilweise auch automatisiert generieren lassen kann. Über die Qualität kann man sich noch sehr, sehr streiten. Ich finde, man erreicht maximal 80% der Profi-Qualität, was ja für viele schon ausreicht, aber was natürlich für einen Filmenthusiasten sehr enttäuschend oft auch ist. Aber dann geht halt die Kreativität mehr in die Richtung Produktionsebene. Was für eine Story erzähle ich? Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Story heraussticht? Denn es gibt auch genug Leute und Akteure, die jetzt mit der Automatisierung nach Schema F ein Video nach dem anderen rausballern im, sag ich mal, Stundentakt oder täglich ein neues Video raushauen. Und es ist natürlich dann auch schwierig, man aus der ganzen Menge an Videos dann mit Qualität zu brillieren.
Ich glaube, das Wort Qualität bekommt auch eine neue Bedeutung. Wir kommen so ein bisschen in den Endspurt unseres kleinen Talks. Wenn du jetzt mit deiner eigenen Prognose so fast forward, vielleicht nur ein Jahr, also früher habe ich in vielen Talks immer fast forward, was passiert in 5 Jahren? Ich glaube, es ist legitim zu sagen, was ist in einem Jahr, im August 26? Was wird da KI-Realität sein? Wagst du so ein klein bisschen eine Prognose, wie sich Arbeit und vielleicht auch die Anzahl derjenigen, die mit KI arbeiten oder diejenigen, die ohne KI arbeiten wollen, was sich da noch so verschiebt, also wohin so ein bisschen die Arbeitswelt sich driftet?
Die Arbeitswelt, Ich versuche erst meine Prognose über das Thema KI. Ich habe da das Gefühl, dass wir da einen Shift zum Thema Analyse und Interpretation von Szenen über KI von Bildern und Videos mehr und mehr gewinnen werden.
Speziell jetzt in der Filmbranche.
Nicht nur in der Filmbranche, ich glaube auch in anderen Branchen, dass man da beschreiben kann, hey, was, also nicht nur eine reine Beschreibung, was ist der Ist-Zustand von der Szene, sondern daraus dann auch Motivationen ableiten können.
Also Szene bedeutet eigentlich auch Daten. Also so im Sinne von, was sehe ich eigentlich gerade vor mir? Welche Strukturen oder welche Muster oder welche Auffälligkeiten stecken in den Daten? Das ist sozusagen so eine neue Fähigkeit der Erkennung.
Das haben wir bereits heute, dass wir beschreiben können, was auf einem Bild zu sehen ist. Und ich glaube, der nächste Schritt wird jetzt sein, aus den Bildern, was wir sehen können, abzuschätzen, hey, dieser glückliche Mensch wird vielleicht diese andere Person umarmen oder da kommt gleich ein Streit auf oder da ist gerade ein ganz langweiliges Gespräch und da herrscht einfach nur neutrale Abwesenheit. Und ich glaube, dass da sich da technisch was Starkes machen wird.
Prognostik ist das ja so ein bisschen, also Vorhersage.
Genau,
so, ne?
Genau, eine Prognostik in Bezug auf Bildern und Bilder gemischt mit Text. Da wird es ganz viel jetzt so Übereinstimmung geben. Auch natürlich eine Übereinstimmung mit Ton und Text. Wobei auch Ton auch vielleicht Musik bedeutet. Dass man da auch vielleicht mehr in die Gefühle beschreiben kann. Und dass die KI auch wahrscheinlich jetzt besser steuerbar wird. Daran wird jetzt intensiv gearbeitet. Um das jetzt auf die Arbeitswelt zurückzuziehen, was das für uns in der Arbeitswelt bedeutet. KI wird in ganz vielen Bereichen Einzug finden. Es wird viel mehr Trainings geben, wie man effektiv mit KI arbeitet. Ich glaube da, beziehungsweise das hoffe ich, dass da ein großes Bewusstsein geschaffen wird, wie man auch effizient mit KI arbeitet und nicht nur blind das wie einer magischen Maschine vertraut.
Das stimmt, aber effizient bedeutet auch mit deutlich weniger. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zwei-Mann-Team einen Kinofilm produziert. Oder? Also früher haben 200 Leute einen Kinofilm produziert, wenn das bald zwei machen könnten, mit einer guten Idee, mit einem Storyboard, mit sehr viel fleißigen, vielen Helferlein aus der AI. Ich glaube, das ist möglich.
Ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, man verliert auch was dadurch.
Absolut, ja. Jetzt genau. Kommt so ein bisschen die
philosophische,
die philosophische Variante.
Ja, philosophische Frage. Im Klassiker sagt man, ein Film wird dreimal geschrieben. Beim Drehbuch, beim Dreh und dann in der Postproduktion. Und durch die Kollaboration hat man natürlich auch, jede Person hat seine eigene Vision vom Film. Und der Direktor versucht, den Leuten eine einheitliche Vision beizuhalten. Da gibt's immer Veränderungen, Anpassungen. Schauspieler bringen immer was mit. Und dadurch kommen auch immer zufällige Faktoren rein, mit denen man so nicht plant. Und wenn jetzt zwei Personen alleine ihre Vision von Anfang bis zum Ende durchsetzen, das kann ja wunderbar sein, es kann aber auch eine Schwäche sein, wenn man halt durch die KI auch, sag ich mal, die Lücken mit Standardzeug gefüllt wird und man dann irgendwann auch merkt,
das wird langweilig.
Ja, man sieht dann immer nur Schema F. Und dann fragt man sich, hey, wo ist eigentlich das wirklich Außergewöhnliche?
Aber Schema F, weil du das so gerade sagst, denn es gibt ja auch mittlerweile Leute, die sagen, nee, wir trainieren unsere AIs, unsere KI-Modelle auf Disruption. Da kommt immer das raus, was gar keiner erwartet hat. Mhm. Geht das oder wird das dann irgendwann auch wieder Vorhersage und dann ist sozusagen das Unerwartete eigentlich doch wieder das Erwartete? Weißt du, wie ich es meine?
Also, ja, ein Zufallsgenerator ist ja nicht wirklich zufällig, zufälligerweise. Aber ich glaube durchaus, dass man da auf Disruption arbeiten kann und aktiv jetzt seiner KI sagen kann, gib mir Antworten, die jetzt nicht vorhersagbar sind. Und die KI wird das auch machen und auch mehrfach. Ich glaube aber auch, dass irgendwann auch die Leute und der Geschmack irgendwann merkt, oh, die haben jetzt wieder was ganz Überraschendes gemacht. Boah, dabei wollte ich einfach nur handwerklich gut gemachten Standardkram haben. Und da die Menschen vorherzusehen, was die Menschen wirklich wollen, das ist ja eine Kunst an sich und das verändert sich ja mit dem Tagesgeschehen, mit dem allgemeinen Umfeld, mit dem täglichen Befinden. Und Menschen sind unglaublich gut darin, Muster zu finden, egal ob sie existieren oder nicht. Aber ein Mensch wird seine Muster finden. Und wenn eine KI dazu tendiert, sich die erstbeste Lösung zu finden, die alle Bedingungen wie sei kreativ und sei disruptiv, sobald die ersten Muster gefunden werden, dann wird das auch wieder langweilig werden. Dann muss man sich wieder was anderes einfallen lassen. Aber in der Zwischenzeit wird es neue KI-Modelle geben, neue Methoden und vor allem auch andere Dörfer, die dann wieder ganz andere Sachen erzeugen werden.
Ja, du hast gerade so gesprochen über das Thema Film, so dass man oftmals in den Szenen schon erkennt, Mensch, guck mal, das muss ja KI sein, das ist ja immer die gleiche langweilige Kopfbewegung. Gibt es noch mehr so Identifikationsmomente, wo man so das Echte vom Falschen unterscheiden kann?
Ja, typischerweise, wenn man die Kamerabewegung sieht, es gibt immer so ein paar Standardkamerabewegungen. Also zum Beispiel, die Kamera schwenkt langsam von links nach rechts oder sie bewegt sich seitlich. Und was man auch ganz, ganz oft sieht, ist, dass alles ein bisschen wie ein Zeitlupe wirkt, dass die alle sich so ein bisschen so ganz lasziv, ganz langsam bewegen, also wirklich schnelle, ruckartige Bewegungen oder, sag ich mal, Personen, die sich nicht eindeutig in eine Richtung bewegen. Das sieht man zum Beispiel in der KI ganz, ganz selten.
Aber warum? Liegt das am mangelnden Prompt? Also müsste man ihr nicht einfach den Befehl eindeutiger geben?
Also zum einen liegt es am mangelhaften Prompt, zum anderen liegt es aber auch daran, dass eine KI versucht natürlich wenige Key-Bilder zu machen, also quasi Bilder, die festgesetzt sind und die Bilder, die Frames dazwischen sind quasi ein Übergang vom einen Bild zum nächsten, die Lückenbilder werden dann automatisch aufgefüllt. Und je langsamer, je mehr Zeitlupe man hat, desto weniger Veränderungen gibt es von dem ersten Key-Bild bis zum nächsten Key-Bild. Und dann ist es für den Algorithmus deutlich leichter, dann das Füllen zu machen, ohne dass da irgendwelche grandiosen Fehler passieren, weil sich im Bild generell nicht so viel verändert hat.
Mhm. Okay.
Und das ist dann natürlich sehr schade. Und was auch mal sehr spannend ist, wenn man sich mal die Leute im Hintergrund anschaut, was mit den Leuten im Hintergrund geschieht, wenn zum Beispiel eine Person im Hintergrund hinter dem Protagonisten geht und dann nie wieder auftaucht.
Das ist so wie bei Alfred Hitchcock, sein Cameo-Auftritt irgendwie so, aber nicht gewollt. Ich glaube, es bleibt eine spannende Zeit. Man sagt ja immer so schön, human in the loop. Also ich glaube, wir beide wissen, was das bedeutet. Es braucht immer noch den Menschen. Und ich finde es auch gut, aber ich glaube, wir müssen anerkennen, da ist ein mächtiges Tool. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Es wird noch viele Storys dazu geben. Schön, dass du heute da warst. Vielen Dank. Vielen Dank für den Talk. Ich freue mich drauf. Am besten verabreden wir uns gleich für heute in einem Jahr. Dann können wir gucken, was tatsächlich geschehen ist.
Ich werde mich freuen.
Ich freue mich auch. Also Oliver Ilnitzki war da. Vielen Dank für den Talk. Und wenn Sie weiterhin Lust haben, gute Antworten auf vielleicht spannende Fragen zu haben, dann bleiben Sie diesem Podcast gerne treu. Tschüss, tschüss.
Ja, tschüss.
Berger, der Podcast.